Hallo und herzlich willkommen. Fokus KI, euer Podcast zum Thema Künstliche Intelligenz rund um das Thema Online-Marketing. Folge Nummer 32 in der Staffel Nummer 1. Heute sprechen wir mal über Programmieren. Und da bin ich froh, dass ich das wieder mit dem Ronny mache, denn der Ronny ist mein Programmierer. Aber das hören wir gleich.
Herzlich willkommen zu Fokus KI. Dein Podcast rund um die künstliche Intelligenz. Und hier ist dein Host und Gastgeber, Stefan Ponitz.
Ja, und nochmal herzlich willkommen. Programmieren mit künstlicher Intelligenz mit Ronny und Stefan. Hallo Ronny, wie geht es dir?
Grüß dich, ne? Und du hast mich ja mit so viel Lorbeeren angekündigt, das muss ich aber nochmal gerade rücken. Ich bin kein Programmierer, aber ich habe mir immer gewünscht, eben schon in jungen Jahren, ach, wenn ich mal programmieren könnte. Ja, und dann kam KI. Na, und seitdem ist das zumindest etwas einfacher geworden.
Ja, das ist schon ein wahnsinnig spannendes Thema. Reden wir gleich nochmal drüber. Für diejenigen, die heute vielleicht das erste Mal reinhören oder es vergessen haben, wer ist denn der Ronny? Der Ronny heißt mit Nachnamen Siegel. Er ist Inhaber bei den Conversion Junkies. Er ist Out of the Box Denker, Unternehmer, hat einen privaten Blog, den findet ihr unter ronny-siegel.de. Und seine Firmenseite, seine Agentur findet ihr unter den conversionjunkies.de, die jetzt voll auf Shopify läuft, diese Agentur. Weiß nicht, darf man das schon sagen? Ist das schon offiziell eigentlich? Oder muss ich das jetzt rausschneiden?
Nein, das ist offiziell.
Das ist offiziell. Okay, also wir reden ja hier über KI, aber wenn ihr mal ein
Thema...
Wir
laufen nicht auf Shopify, ne?
Sondern nein, das nicht. Wir
beschäftigen uns damit, ja.
Aber Dienstleistungen, alle Dienstleistungen rund um das Thema Shopify, wie viel man da programmieren muss, das hören wir ja vielleicht gleich noch. Mein Name ist Stefan Ponitz. Ich bin Experte für Digitalmarketing und Vertriebsstrategien und ich liebe es, KI irgendwie in die Strategien mit einzubauen, zu implementieren für die Einführung von KI in Unternehmen. Und ihr findet mich unter fokus-ki oder fokus-e-commerce.de. So, hätten wir das auch weg. Jetzt wisst ihr, wer wir sind. Und dann müssen wir das jetzt nochmal gerade rücken. Ronny ist doch nicht mein Programmierer. Ich dachte immer, Ronny irgendwie von der Historie ist Ronny Programmierer. Hast du nicht mal programmiert irgendwann?
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich habe mich mal mit solchen Sachen mit Programmiercode beschäftigt. Ich bin aber wirklich, hab's nie geschafft, wirklich so einzutauchen, so tief einzutauchen, weil ich immer irgendwie damit beschäftigt war, Unternehmen zu gründen.
Und, dann bin ich ja am Ende mehr Programmierer als du.
Wahrscheinlich,
also ich kann Basic, Assembler, Pascal, C++, ein bisschen Java.
Ja, Stefan, da bist du mein Programmierer, ne?
Ja, ich merk's gerade. Aber ist schon gefühlt 10, 15 Jahre her, dass ich das letzte Mal Programmiercode geschrieben habe.
Ja, also Basic kenne ich auch noch, ja.
Ja, oder Visual Basic ab und zu in Word, in Microsoft Tools. Da habe ich auch ab und zu mal Berührungspunkte. Aber ist schon echt, echt ewig her. Ich habe letztens in einem Seminar, das fand ich, wo war das? War das ein Seminar? Ah ja, genau, in einem Seminar, ne, da zeige ich ja dann auch so ein paar Tools. Und dann habe ich den von Anthropic die Claude gezeigt. Ist ja so das führende Tool, wenn es darum geht, irgendwie Programmiercode zu erstellen, Claude AI. Und ich bin ja selber total fasziniert davon, ne? Und habe dann Claude irgendwie gesagt, hier, programmier mir mal ein Tetris-Spiel in JavaScript und HTML und CSS. Und 2 Minuten später habe ich ein spielbares Tetris dort, wo ich dachte, okay, also bisher war mir klar, dass irgendwie so Code-Snippets irgendwie kann, aber so ein komplettes Tetris mal rein zu programmieren, das war mir nicht klar und war total geflasht. Was ich aber eigentlich sagen wollte, die Teilnehmer und sagte, ah, Stefan, das ist aber gar nicht so interessant für uns, wir sind ja gar keine Programmierer. Und da dachte ich, genau deswegen zeige ich es euch ja. Du musst kein Fotograf mehr sein, um Fotos zu generieren. Du musst kein Autor sein, um Texte schreiben zu lassen. Und du musst am Ende auch kein Programmierer sein, um Programmiercode zu generieren. Und wenn ihr jetzt auf eurer Webseite zum Beispiel irgendwie ein spezielles Karussell haben wollt, was nur ihr habt mit irgendwelchen speziellen Features, und dann gehst du jetzt einfach bitte zu Anthropic, zu Claude und programmierst dir dieses Karussell, nimmst dir den Code und machst den in deine HTML-Seite. Fertig, läuft. So läuft es heutzutage, das Programmieren, oder?
Ja, natürlich. Und das ist ja nicht, du hast jetzt natürlich schon so ein Anwendungsbeispiel gesagt, wo du natürlich nach außen gehst. Also es gibt ja, ich sag mal, gerade bei dem Programmieren, also alle, die Microsoft 365 verwenden oder eben auch das ganze Google-Universum verwenden, Dort kann man problemlos, also auch bei Google Sheets zum Beispiel, Skripte hinterlegen und sich wirklich die Arbeit dadurch massiv vereinfachen. Und das ist auch, dafür brauchte man früher einen Programmierer. Und jetzt kann man die Skripte, jetzt kann man einfach sagen, du pass mal auf, ich habe das und das vor. Jetzt erstell mir doch mal eine Anleitung, wie ich jetzt hier ein ordentliches Skript erstellen kann. Und dann lässt man einfach mal eben Claude oder eben ChatGPT durchlaufen und dann führt er dich und sagt, pass auf, was willst du haben? Ich würde gerne das und das wissen von dir. Und dann schreibt er dir den Code rein, das haust du rein und schon kannst du dir Prozesse vereinfachen, wo du früher eben viel, viel mehr Zeit dafür benötigt hast. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn ich das mal, ist das okay?
Ja, na, aber los.
Okay, wir haben zum Beispiel dieses Thema, ich mache mal Buchhaltungsbeispiel.
Ja,
man hat ja ist immer ja so
spannendes Thema, Buchhaltung.
Ja, ja, okay, alle, die jetzt einschlafen, in 5 Minuten kommen dann die richtig spannenden Themen wieder.
Ne? Nee, mach mal, erzähl mal.
Das Problem ist eben, wenn du in der Buchhaltung bist, du machst ja eine Art Kontierung. Und eben, jetzt hast du halt das Thema, dass du eben, du lädst dir irgendwo deine Bankinformationen runter oder deine also Kontoauszüge. Wir haben zum Beispiel das Thema, dass wir bei bestimmten Kreditkarten kriegen wir das halt nicht so schön aufbereitet, sondern wir kriegen das eben als eine CSV runter, können wir uns diese Kontoauszüge der letzten Monate runterladen. Und das packen wir einfach in den Google Sheets rein. Und dann haben wir einmal in diesem Google Sheets definiert und haben gesagt, pass auf, das sind die jeweiligen Buchungsposten. Also ordne diesen Beleg, diesen Buchungsposten hinzu. Also Klassiker. Mhm. Jetzt ist das Problem ist aber, dass man natürlich das jedes Mal jetzt machen muss, Monat für Monat. Und jetzt haben wir uns ein Skript schreiben lassen mit ChatGPT, wo einfach nur ein Button oben bei dem Google Sheets mit integriert ist. Also das bedeutet, wenn wir jetzt ein neues Kontoplatt hochladen, drücke ich oben nur noch den Button und sage, ordne zu, was du schon weißt von den anderen Blättern, die ich hier in diesen Google Sheets drin habe. Und dann scannt er alle Blätter durch und sagt, ah, dieser Buchungsposten ist gleich und kontiert das Ganze automatisch. Und ich muss nur noch die Stellen kontieren, die bis dahin noch nicht definiert sind, also die neue aufgetaucht sind. Es wird natürlich von jedes Mal, in jedem Monat wird es immer weniger. Und das spart Unmengen an Zeit. Dann kannst du die Summe zusammenfassen lassen pro Kontierung. Also kannst du sagen, okay, diese Kategorie hat so und so viel Kosten verursacht, diese Kategorie so und so viel.
Aber muss ich, ich frage mich jetzt gerade, muss ich denn das sowas dann noch als ein Google Sheet anlegen oder könnte ich nicht eigentlich irgendwann direkt die ganzen Dokumente in der KI reinwerfen und sagen, mach mal?
Theoretisch ja, wenn du natürlich das Basiswissen dann eben mit reinwirfst. Also das Entscheidende ist ja, das läuft ja alles. Also ich sage immer so, in Google Sheets ist ja auch nichts weiter wie so eine Art kleine Mini-Datenbank, wo das hinterlegt ist. Und das wissen wir ja selber, wenn du das heutzutage bei einer KI als Wissensbasis hinterlegen würde, ich würde der Sache nicht hundertprozentig trauen. Also ich hätte ja immer gerne eine Funktion, wo ich zumindest auch mal schnell querrechnen kann, ob das auch alles stimmt. Also dieses, naja, man sagt so, diese Halluzinationen, die zum Teil passieren oder auch diese Fehler, die sich dadurch einschleichen, ich hätte es gerne nachvollziehbar. Also da kommt dann wieder so die klassische Buchhaltung halt raus. Man muss es irgendwie prüfen können noch. Und wenn du das jetzt alles in der KI reingibst, also wirklich in der KI, und da reden wir jetzt nicht von dem Data Warehouse oder sowas, oder in der KI einfach gibst und sagst, mach's das mal, dann wirst du dich irgendwie auf dieses Ergebnis verlassen müssen.
Ja, okay, du kannst nicht mehr nachvollziehen dann, ja.
Ja. Und du kriegst es wahrscheinlich auch nicht so gut antrainiert, weil so weißt du und kannst dann auch später nochmal nachmodifizieren, wenn sich zum Beispiel die Kategorien irgendwann mal verändert haben.
Okay, was ist denn dein Top-Tool für die Programmierung?
Ist das also Claude? Ich nutze wirklich viel weiterhin ChatGPT, teste aber immer mal auch Claude, wie gut das ist, weil ich sage ja immer so, bei uns in der eben Agentur gibt es halt eben die ChatGPT-Welt und es gibt die Claude-Welt. Und die Claude-Welt ist halt wirklich diejenigen, also die ganzen Entwickler, die schwören auf Claude. Und wenn ich irgendwas schreibe ich das mit ChatGPT und teste es aber immer mal auch mit Claude. Und ich kann nur sagen, da gibt es keine großen Unterschiede mehr. Das war vor einem Dreivierteljahr anders, da war Claude wirklich um ein Vielfaches besser als das, was ChatGPT ausgespuckt hat. In der Zwischenzeit sind die ähnlich, aber ich sehe natürlich auch die Entwicklung von Claude, dass die sich viel, viel mehr in Zukunft, also aktuell jetzt schon, auch in Zukunft an Entwicklerischen. Also mir hat jetzt erst ein Entwickler von uns gesagt, dass die jetzt irgendwie eine GitHub-Integration haben.
Genau, ja. Das wollte ich gerade sagen. Also das fand ich ganz spannend bei den letzten Updates von Anthropic Claude, dass die eigentlich immer sagen, okay, wir verabschieden uns aus diesem Battle, wer macht jetzt irgendwie die schlauesten Sätze und wer hat das beste Reasoning-Modell oder irgendwas, sondern wir fokussieren uns jetzt auf diese Programmiererwelt. Und dann kam genau dieses Update mit GitHub, wo ja alle Programmierer gefeiert haben irgendwie, dass das jetzt direkt integriert ist und dass man da nicht immer copy-pasten muss an der Stelle, weil das ist natürlich irgendwie echt eine mega Krücke, irgendwie immer noch in ein anderes Tool gehen, sich ein Skript machen lassen, copy-pasten, ins nächste reingehen. Ich frage mich ja sowieso bei den ganzen Programmieren, das ist ja, also wenn wir jetzt so über dieses, also wir sagen mal, wir beide können eigentlich überhaupt nicht programmieren. Ne? Jetzt haben wir da aber irgendwo so einen Anwendungsfall, wo irgendwie so ein Skript gebraucht wird. Und jetzt muss ich ja dann der KI, du machst das bei ChatGPT, ich mache das vielleicht bei Claude, aber wir müssen irgendwie dieser KI sagen, was jetzt im Prinzip entwickelt und programmiert werden soll. Und dann macht die KI das und im besten Falle nehme ich das, copy-paste, mache das darüber und dann läuft das auch. Jetzt frage ich mich ja, warum ist in dem ursprünglichen Tool nicht eigentlich ein KI-Button, wo ich einfach sage, mach das doch mal. Also das ist so ein bisschen wie, ich habe einen Übersetzer, der mir Text übersetzt, aber ich muss es immer noch dem anderen vorlesen. Irgendwie, und ich sage ja, sprich mal einen Text doch einfach in einer anderen Sprache. Ja? Nimm das einfach, das ist doch das Naheliegendste. Das ist irgendwie noch so eine Krücke, wo ich sage, ich gehe noch diesen Weg. Weil ich will als Nicht-Programmierer will ich auch diesen Code am Ende gar nicht mehr sehen. Es interessiert mich ehrlich gesagt überhaupt nicht, wie dieser Code ist. Ne? Also, und jetzt hast du ja schön von Google Sheets das Beispiel gebracht. Ist jetzt nicht so, dass die nicht eine KI hätten wie Gemini oder sowas, die auch relativ, also Skripts jetzt so für Google Skript oder sowas, kriegt Gemini mit Sicherheit auch hin. Also warum gibt es überhaupt dort noch eine oder andersrum, nicht warum, das ist ja schon bösartig, aber wie lange wird es überhaupt, sag ich mal, noch bleiben wir bei Google Workspace, Scripting-Funktion, wie lange wird es dieses Scripting überhaupt noch geben? Und ich sage nicht einfach der KI hier, mach mal dies, mach mal jenes irgendwie und dann macht die von mir aus im Hintergrund ein Skript, ich sehe das aber gar nicht mehr. Ich habe einfach eine neue Funktion in meinen Google Sheets drin. Mache ich mir einfach per Sprache in meine Software rein. Wie geil ist das denn?
Ja, aber vielleicht, Stefan, vielleicht gibt es das ja schon und wir haben es bloß noch nie entdeckt. Auch ja. Das kann ja passieren.
Oder es gibt es schon, noch nicht veröffentlicht. Aber es ist ja total naheliegend. Und jetzt, wenn man sich mal überlegt, wo das eigentlich hinführt, das heißt, du holst dir eine Software, die im Hintergrund Scripting-Funktionalitäten hat, mit der du diese Software erweitern kannst. Also jetzt, wenn du dir Google Script anschaust, aber es ist bei allen anderen natürlich auch, dann kannst du ja auch komplett deine Menüstruktur, neue Menüfunktionen irgendwie hinzupacken. Irgendwie, du hast ja eben gesagt, dann ist ein Button da, den man dann irgendwie drücken kann. Jetzt kann man den Button natürlich in das Sheet irgendwie reinpacken, aber du kannst ja natürlich auch in die Menüstruktur. Das heißt, du hast ein Stück Software und sagst einfach hier, Software, ich hätte gerne eine neue Funktion, programmier mir die mal bitte. Mhm. Und dann hat diese Software diese neue Funktion. Wie geil ist das denn?
Ja, und das gerade weil du es ja auch von Google ansprichst, ich meine, die haben so viele, also ich stolper gefühlt hier jede Woche über irgendein neues Tool von Google und denke mir immer so, was ist denn das jetzt schon wieder? Und ich bin jetzt irgendwie, vor kurzem bin ich irgendwie, ich kannte gar nicht mehr den Namen sagen, irgendwie auf so ein Entwicklertool gestoßen, wo du halt wirklich eben dir nie bloß hast Code schreiben lassen, sondern eben die kompletten Bibliotheken konntest du dir aufbauen darüber. Ich dachte, was ist denn das? Ich habe davon noch nie was gehört. Ich habe den Namen auch schon wieder vergessen. Und ich glaube, das Problem ist aktuell gerade, also Google ist ja wirklich sehr, sehr stark, was eben so gesamte Codeentwicklung und so weiter betrifft, also was die Programmierung betrifft. Ich meine, davon leben die, das ist denen ihr Business. Aber ich glaube, die machen gerade denselben Fehler, den die früher auch schon gemacht haben, dass die so Unmengen an Tools rausfeuern und überall wird mal links und rechts probiert und irgendwas entwickelt sich parallel und dann stehst du da und vor allem nichts kommuniziert miteinander. Ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich würde mal sagen, die einzigen AI-Tools, die sich bei Google ja momentan echt etabliert haben, ist jetzt Gemini und Notebook LM. Ja, da würde man sagen, im Prinzip, die sind fest im Produktportfolio einfach mit drin. Und Gemini natürlich auch, hat man in der letzten Episode darüber gesprochen, mit seiner ganzen Workspace-Integration, die dann, da waren wir uns nicht ganz einig, wie gut die inzwischen ist, aber sie kommt. Also es kommt alles irgendwie bei Google. Ich erinnere mich noch, wir haben im September, Oktober haben wir mal irgendwie, ich glaube, wir haben die Folge sogar irgendwie danach benannt, irgendwie das sinngemäß irgendwie, jetzt gibt Google endlich richtig Gas irgendwie, ne, aus dem Dornröschenschlaf aufgewacht oder so. Aber das ist so eine Google-Welt. Ne? Ich glaube, die setzen da selber ihre Programmierer hin und sagt, macht mal einfach, veröffentlicht mal. Und dann hast du genau so Dinger, die so ein echt ätzendes Frontend haben, wo du siehst, okay, das war ein Programmierer gewesen, der dieses Frontend irgendwie gebaut hat. Und entweder, ja, und das kann auch gut sein, dass es einfach nach ein paar Monaten weg ist. Kann auch sein, dass es sich 5-6 Jahre hält und dann einfach wieder weg ist.
Ja. Also,
so. Na, Google ist da sehr beliebig an der Stelle. Also Verlässlichkeit bei Google-Tools ist schwierig.
Ja, das stimmt. Ja. Und deswegen kann ich auch nur sagen, ich finde halt diesen Weg, den Claude einschlägt, eben zu sagen, wir fokussieren uns eben auf die Entwickler. Ich finde das gut. Ich finde das eine wirklich gute Entwicklung, die da hinlegen.
Ja. Ja, hat mir, glaube ich, schon mal irgendwann gesagt, ne, dass das, glaube ich, so ein Trend ist, der kommen wird, dass man sagt, die müssen sich irgendwie mal spezialisieren und sich auch abzugrenzen voneinander. Dieser Battle kann nicht ewig gehen, irgendwie zu sagen, im Prinzip, ich habe jetzt irgendwie noch ein Punkt 1 Update, irgendwie, was noch ein bisschen besser ist, irgendwie. Also diese großen Sprünge wie von Standardmodell auf dem Reasoning-Modell, das ist natürlich mega irgendwie, ne? Das ist schon cool, das sind schon große Sachen, aber dann von dem Reasoning-Modell 1.1 auf Reasoning-Modell 1.1.2 oder sowas, das ist halt dann das, und das wird immer so abgefeiert im Netz irgendwie, ne, und dann kommen sofort die neuen Listen, wer hat jetzt das beste Modell, wo ich sage, ey, das ist so Bullshit, das ist so egal, wer da das beste Modell hat, die Nuancen sind genau das, was du sagst, eigentlich hat ChatGPT ist auf demselben Level bei der Programmierung wie Claude ist mindestens auf denselben Level, was Texte angeht, wie ChatGPT. Das ist es nicht mehr, sondern die brauchen eine Spezialisierung, um sich abzugrenzen. Und das gefällt mir auch bei Anthropic, dass sie sagen, okay, wir gehen voll auf Entwickler und Code-Entwicklung. Wobei ich auch viele Texte habe immer mit Claude generieren lassen. Da komme ich dann jetzt leider ein bisschen von ab, weil ich das Gefühl habe, okay, ist doch nicht mehr so meine Welt, das ist eher so die Programmiererwelt.
Ja.
Aber am Ende ist es ja jetzt so, jetzt nochmal zurück zu deinem Beispiel mit deinem Google Sheet. Also du hast ja diesen Code dann von ChatGPT schreiben lassen, aber du musst ihn ja dann in Google Sheets dann immer noch irgendwie reinbringen. Also ein bisschen Ahnung musst du ja schon noch haben. Wie komme ich an diesen Skripteditor ran? Wie funktioniert dieser Skripteditor? Was sind da die Funktionen? Wie funktionieren die Funktionen, damit du diese später auch auf dein Sheet dann entsprechend aufrufen kannst? Wie bringe ich diese Funktion in den Button rein? Oder nicht?
Nö, das ist alles im Code drin. Also du machst einfach, du gehst einfach nur, also so habe ich es gemacht, einfach bei ChatGPT rein, kopierst alles und fügst alles ein.
Und das hat, du weißt auch nicht warum, aber es hat funktioniert. Du hast dann einen neuen Button gehabt.
Ja, ich hatte dann, also du hast eine neue Menüfunktion dann drin. Also der fragt dich natürlich, was brauchst du für Menüpunkte? Sollen die Menüpunkte automatisiert ablaufen? Sollen die nur ablaufen, wenn du draufklickst? Das fragt dich alles.
Ja, okay, jetzt ja. Dann hast du einen klaren Trigger ja auch an der Stelle. Wenn aber der Trigger jetzt zum Beispiel irgendwie ist, irgendwelche Datenfelder, die irgendwelche Grenzwerte überschreiten und das ist der Trigger zum Auslösen eines Skriptes, dann musst du diese Funktion ja irgendwie kennen. Also ich habe keine Ahnung, ne? Also ich habe das auch ein paar Mal irgendwie ausprobiert. Und bin aber immer in diesem Skripteditor dann da auch drin irgendwie und fummel mich da irgendwie durch neue Funktionen und die Funktionen jetzt irgendwie auch in der Funktion im Sheet irgendwie hinterlegen, damit die irgendwie ausgeführt wird.
Ja. Also das ist halt wirklich so, wenn man einmal so ein Skript reingepackt hat, also das ist meine Erfahrung. Ich glaube, als ich das erste Mal gemacht habe, habe ich auch wie so ein Schwein ins Ohrwerk geguckt und gesagt, ja, was muss ich jetzt hier ausfüllen? Aber das ist ja wirklich bloß eine Stelle, wo du es eben rein, also wo du den Code reinwirfst. Und danach funktioniert das eben auf dieser Ebene. Du musst dann, glaube ich, noch was freigeben einmal mit deinem Account verknüpfen, das war's. Und dann hast du das. Und auch das kannst du dir in der Zwischenzeit alles sehr, sehr gut eben von KI erklären lassen. Was muss ich denn jetzt hier genau machen?
Ja.
Aber ich fische dir bei, du brauchst so ein paar Basic-Kenntnisse.
Also vielleicht warte ich dann doch ab, bis ich einfach mit Google Sheets sprechen kann. Dann kann Google Sheets per Mikrofon sagen, welche Funktion ich jetzt gerne in meiner Tabelle hätte. Und Google Sheets soll entweder gucken, ob es das eine Standardfunktion ist und wenn nicht, dann soll es einfach hinzuprogrammieren. Ist mir egal.
Ja. Das haben die im Übrigen auch bei Google schon, die haben ja dieses Data Warehouse, also und auch dort sind die Funktionen, soweit ich das weiß, schon integriert, dass du dort mit AI auch dein ganzes Data Warehouse eben durchsuchen lassen kannst und dir faktisch die Queries schreiben lassen kannst, die richtigen Abfragen hinzubekommen. Auch ja. Eine feine Sache.
Also hast du einen Durchblick und kannst du uns vielleicht beschreiben, wie du diesen Durchblick erlangst über die vielen verschiedenen Modelle von Gemini und wo, in welcher App, in welchem Workspace, weil jetzt kamst du nochmal mit dem Data Warehouse, welches Gemini da irgendwie irgendwo werkelt. Also ich habe einen Überblick ein bisschen verloren.
Ja, da geht's ja genauso wie mir. Ne? Also okay. Ich schaue immer, das gibt ja, das Schöne ist ja, die AI-Symbole, die sehen alle in der Zwischenzeit gleich aus.
Genau, das ist so einheitlich. Du weißt gar nicht, was da hinten eigentlich werkelt irgendwie. Ne? Also ist es jetzt schon das neueste Gemini Flash Modell oder ist es das nicht? Nicht, dass es jetzt wichtig wäre und für die meisten ist es auch nicht wichtig, aber für so Leute wie wir wollen ja natürlich schon wissen, mit was wir da irgendwie momentan arbeiten und ist es jetzt ein Reasoning Modell oder nicht? Das könnte ja vielleicht auch wirklich ganz interessant sein, ne? Also, aber da ist Google auch, finde ich, ziemlich intransparent an der Stelle. Ich meine, ChatGPT oder OpenAI muss das zum Glück nicht. Die haben nur die eine Oberfläche, die eine Plattform, wo sie drin sind. Aber da würde ich mir von Google tatsächlich auch ein bisschen mehr Transparenz wünschen, um zu wissen im Prinzip, wo läuft jetzt was. Oder vielleicht auch, also ich meine, du ja auch mit Workspace, das ist ja alles integriert. Wir zahlen ja auch am Ende irgendwie dafür und ich würde das auch gerne irgendwie wissen, was da irgendwie läuft. Und habe ich da jetzt Google Slides schon das neue Modell drin, was mir auch Bilder generieren kann oder habe ich es halt nicht drin, habe ich irgendwie was Älteres da noch am Werkeln? Aber hast du auch keinen Überblick?
Nee,
leider gibt's auch, glaube ich, keinen Überblick. Ist auch nirgendwo, gibt auch keine Dokumentation, wo, also wahrscheinlich gibt's es irgendwo in den Tiefen der Google-Dokumentation kann es sein, dass es dort ein Dokument gibt. Die sollten mal Wissensmanagement und AI, das wär auch nochmal ein schönes Thema, was wir vielleicht für eine Folge machen könnten.
Das wäre vielleicht mal ein eigenes Notebook LM füttern.
Ja, genau. Das wollte ich gerade sagen, weil wir das auch in einem Projekt mal gemacht haben, dass wir so eine Software-Dokumentation als Trainingsdaten benutzt haben und dann die KI, sag ich mal, oder die Mitarbeitenden dann mit der KI sprechen können und sagen können, wo finde ich denn in der neuen Version dies oder jenes? Das wäre ja eigentlich auch mal ganz cool für die Google-Dokumentation, dass sie das machen. Ja. Weil da ist auch Gemini ziemlich dünn, was die Google-Dokumentation angeht. Ist nicht viel drin gelandet in Gemini, muss ich sagen.
Also, um dann nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, jeder kann programmieren. Also von meiner Warte her, ich kann sagen, also sowas wie Skripte schreiben. Also alle die schon immer mal gesagt haben, ach, hier der Programmierer, der hat gesagt, der braucht für ein Skript einen Tag oder sowas oder zwei Tage, versucht es erstmal selber. Na, also wirklich mit eben Claude oder mit ChatGPT, es spielt überhaupt keine Rolle. Ihr könnt auch Gemini damit mal ausprobieren, was der dort an Skript runterschreibt. Einfach ausprobieren. Es gibt genügend eben Umgebungen, auch eben Web-Umgebungen, wo man das problemlos mal ausprobieren kann. Und das funktioniert einwandfrei. Wir machen es in der Zwischenzeit sogar so, bei uns in der Agentur, ich versuche das gerade bei uns einzuführen, dass kein Code mehr ohne KI geschrieben wird. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Was nämlich die KI wirklich sehr, sehr gut macht beim Codeschreiben, ist die Dokumentation. Das ist ja, so ein bisschen das Problem von den Programmierern. Also Programmierer machen, Schluris. Die meisten Programmierer haben gar keine Lust auf Dokumentation.
Aber ich hoffe, es hören jetzt nicht so viele Programmierer zu, aber ihr seid
ganz schön Schluris. Ich glaube, du hast gerade die Hälfte deiner Zuhörer verloren. aber die KI, die dokumentiert so genial. Also das ist wirklich so, was dort reingeschrieben wird, also schon alleine wegen der Dokumentation würde ich immer empfehlen, macht's mit KI.
Kostet ja auch nichts für die KI, ne? Kann sie ja auch einfach machen. Irgendwie. Ja. Ist ja, wo ein Programmierer dann, beim Programmierer ist immer extrem viel Aufwand. Wobei, die glauben immer, es ist viel Aufwand. Wenn sie irgendwann an den Quellcode wieder ran müssen, ein paar Jahre später, dann entsteht der richtige Aufwand.
So ist es.
Wenn es übergeben wird an irgendwelche anderen.
Ganz genau. Personen. Also schon alleine wegen der Dokumentation empfehle ich das. Und ansonsten, das ist das, was du ja vorhin auch gesagt hast, einfach mal rumspielen. Also solche Minispiele einfach mal programmieren lassen, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt oder Web-Applikationen. Das ist das, was du auch gesagt hast. Also wir haben uns so einfachen Kalkulator eben damit auch schreiben lassen. Kann man hervorragend dann einfach sagen, hier, mach mir den Code, bindet man auf, mal auf der Webseite ein, würde ich trotzdem immer von einem Programmierer vorher prüfen lassen. Nicht, dass man ein wunderbares Skript auf der Webseite hat und gleichzeitig eine Sicherheitslücke. Deswegen unterscheide ich dort auch sehr, sehr stark, wird es auf einer gesicherten Plattform verwendet, der Code, oder geht das nach draußen?
Okay, ja, stimmt. Das ist definitiv nochmal ein Aspekt. Ich finde ja den Prozess der Programmierung mit KI, den finde ich ja irgendwie, also mich fasziniert das total, dass ich dann, ne, ich bleib mal bei meinem Tetris-Spiel irgendwie, ich sag jetzt irgendwie, mach mal ein Tetris-Spiel und dann kriege ich ja bei Claude, haben wir ja auch eine parallele Ansicht, wo dann einmal im Prinzip der Code schon läuft und dann habe ich meinen Chat. Und dann sehe ich mein Tetris-Spiel und spiele damit und dann fällt mir ein, oh, irgendwie dieses ganze Handling mit den Leveln ist nicht und ich hätte gerne auch noch irgendwie so eine Top-10-Liste irgendwie mit drin. Und dann prompte ich das halt einfach. Ne? Und dann sage ich im Prinzip der KI, bitte füge mir noch irgendwie verschiedene Level-Schwierigkeitsgrade hinzu und ich hätte auch gerne noch so eine Top-10-Liste, wo sich die Leute eintragen können. Und dann wird das gemacht. Und dann habe ich das und dann denke ich mir, ah, so richtig hübsch sieht es aber noch nicht aus. Vielleicht kann man es noch ein bisschen bunt machen und vielleicht noch irgendwie Text oder die Buttons ein bisschen anders. Und dann prompte ich das und dann wird es abgeändert. Das ist dieser Prozess zur Erstellung von Software, ne, wo ich mir dann denke, okay, so wird in Zukunft Software entstehen, indem man sich einfach hinsetzt und beschreibt, was man gerne hätte. Und die KI tut's dann einfach. Das ist, finde ich, total faszinierend, muss ich sagen. Deswegen sage ich dann auch immer, Leute, ihr müsst keine Programmierer sein, um KI fürs Programmieren zu nutzen. Weil das ist genau der Grund, warum wir KI fürs Programmieren benutzen, weil wir keine Programmierer sind. Aber viele schalten dann sofort ab und sagen, ja, KI programmieren ist ja nicht meine Welt. Ich bin ja kein Programmierer. Aber es wird richtig spannend eigentlich, nicht für die Großprojekte. Also da sind wir uns, glaube ich, auch schnell einig, dass man sagt, okay, so große Programmierprojekte, die richtig große Architektur-Frameworks irgendwie haben, da sind wir noch raus aus der Nummer. Aber diese vielen kleinen Dinge im Alltag, du hast ja Google Sheets, Skripte, die irgendwo eingefügt werden müssen oder ein kleines Skript für die Website, ein kleines JavaScript irgendwie. Selbst haben wir uns auch schon drüber unterhalten in Tools, wo vielleicht Schnittstellen gebraucht werden, wo so eine Schnittstellenbeschreibung irgendwie als Code hinterlegt werden muss. Das können die KIs halt super, ne? Mhm.
Und das macht es halt extrem einfach auch, das Ganze. Also das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe, wenn eben früher ein Programmierer gesagt hat, ja, ich brauche das halt, diese Funktion. Und der meint dann so, ja, dauert eine Woche, kann man das jetzt mal schnell ausprobieren. Also was man haben will und vor allem, man kann auch sagen, hier, ich zeig dir mal, was ich haben will. So soll es aussehen, weil auch dieses eben auszuprobieren, also viel wurde ja immer früher auch Programmierressourcen dafür verwendet, dass man eine Idee hatte, dann hat der Programmierer das umgesetzt, eben, was man da so an Idee hatte. Und dann sagte man, naja, eigentlich wollte ich nicht so, jetzt muss es nochmal so und so umprogrammiert werden. Das macht ja jetzt das Prompting-Beispiel, was du gesagt hast. Und das kostet auf einmal nicht mehr keine Programmierer-Ressource mehr, der sich um ganz, ganz andere Dinge kümmern muss, eigentlich, oder sollte.
Was macht das denn mit der Programmierer-Szene in Zukunft, Ronny? Was glaubst du denn, wo führt denn das hin?
Also ich kann dir nicht sagen, wohin das führt. Ich kann dir aber sagen, wohin das schon geführt hat.
Ja.
Und zwar, wir haben ja regelmäßig immer mal wieder ein paar Ausschreibungen, wo wir eben Entwickler auch suchen für uns. Und wir stellen halt seit 2 Jahren einen extremen Preisverfall fest. Also das sind wirklich, ich würde noch nicht von 50%, aber ich sag mal so, die Preise oder die Gehaltsvorstellungen von Programmierern sind schon mindestens um ein Drittel gesunken, Krass. Was wir bekommen. Und vor allem, man bekommt Entwickler. Also bloß als Beispiel, wir hatten jetzt
vor 2-3 Jahren anders gewesen.
So ist es. Da hat man händeringend gesucht. Also wir haben jetzt erst wieder eine Ausschreibung eben oder eine Stelle ausgeschrieben. Und ich meine, wir sind eben als Agentur sowieso eben in der komfortablen Lage aufgrund unseres Modells, dass wir viele Bewerbungen bekommen. Aber ich will es mal so sagen, ne? Innerhalb von einer Woche haben wir 30 Bewerber reinbekommen. 30. Das ist vor 3-4 Jahren unvorstellbar gewesen. Da wären wir froh gewesen, wenn wir 3 bekommen hätten.
Ich muss ja mal gucken, ob ich irgendwo in meinem Umfeld so einen Auszubildenden, Fachinformatiker-Anwendungsentwicklung irgendwie lernt. Mich würde mal interessieren, was den Kids, Jungs, Mädchen, was denen so durch den Kopf geht, die vielleicht vor 2,5 Jahren irgendwie angefangen haben, so eine Ausbildung zu machen. Jetzt sind sie in ihrem letzten Jahr, stehen kurz vor der Prüfung und sehen eigentlich, okay, das, was ich hier die ganze Zeit gelernt habe, irgendwie, das macht jetzt 2,5 Jahre die KI irgendwie dann komplett.
Ja.
Also was, das ist schon bitter irgendwie, ne? Also schon, weil ich sag mal, das sind natürlich noch nicht die Cracks und nicht die Pros, wo man sagt, okay, das sind noch die gebraucht werden, sondern am Ende die jetzt aus einer Ausbildung irgendwie rauskommen, die sind natürlich am Anfang, das ist ja auch klar, es sind ja Auszubildende gewesen irgendwie und die jetzt erst anfangen, sich zu spezialisieren, sich zu professionalisieren. Aber deren Know-how, was die im Prinzip 3 Jahre lang gelernt haben, eigentlich genau in den 3 Jahren irgendwie von der KI einfach weggefrühstückt wurde, ne?
Ja, das Verrückte ist, weil du das gerade ansprichst, das hat mich jetzt auch einer eben in diesen Bewerbungsprozess gefragt, weil der war noch nicht so weit, also der ist halt einfach nicht weitergekommen, aber der hat eben gefragt, mal nach der Einschätzung, wie schätzen du das ein? Ich will das jetzt lernen, ich will mich da in dem Bereich weiterentwickeln, wird denn das überhaupt noch in Zukunft gebraucht? Und dem habe ich bloß erwidert, dass es natürlich davon ausgeht, dass man weiterhin auch Entwickler brauchen wird, aber die Aufgaben, die ein Entwickler in Zukunft eben erledigen werden, wird ganz, ganz anders sein. Es werden mehr, ich sag mal, Softwarearchitekten werden, anstatt eben wirklich der reine Programmierer, der Code runterschreibt aufgrund von einer Anweisung, sondern dass man wirklich sich überlegt, darüber, wo wir ja auch immer wieder reden, was muss ich bauen, wie muss das alles miteinander verknüpft werden, wer kommuniziert hier mit wem, mit was, dass am Ende das Ganze funktioniert und vor allem sicher ist. Weil darüber sind wir uns ja auch einig, das ist ja nicht bloß das eine, das Schöne, dass wir eben Software jetzt entwickeln können oder Code schreiben können, der uns das Leben leichter macht. Es gibt ja noch die Leute auf der anderen Seite, die Code schreiben, um schneller bei dir in die Systeme einzudringen. Und auch für die wird es leichter.
Ja, definitiv. Es gibt schöne Podcast-Folgen zum Thema, also gerade Security-KI ist sowieso ein ganz großes Thema. Aber gerade speziell in dem Thema, also was da auch an Viren, an Trojanern momentan entwickelt wird, wo man sagt, da haben wir keine Gegenmittel, ne? Also ich sag mal, unsere Virensoftware, die so auf unseren Rechnern läuft, ist halt klassische Mustererkennung. Aber du kannst halt mit KI ich kenne mich da ja nicht aus, aber da kann man dann wohl Viren entwickeln, wo diese Mustererkennung noch nicht mehr funktioniert, weil die ganze Zeit mutieren, diese Dinge irgendwie, ne? Wo man dann sagt, also da ist ein Virus nicht einfach ein 1:1 Abbild irgendwie auf dem nächsten Rechner, sondern es mutiert die ganze Zeit. Und dann wird es natürlich schwierig, ja?
Ja.
Da stehen wir vor neuen Aufgaben dann.
Ja, also ich denke halt, das ist halt wirklich die erste Branche. Also was hat jetzt einer mal vor kurzem so witzigerweise mich so gefragt? Er hat also gesagt eben, also wenn ich das so richtig verstehe, was du hier erzählst, haben die Entwickler eine Software entwickelt, mit denen die zukünftig arbeitslos werden? Habe ich gesagt, ja, das ist richtig. Das ist gerade jetzt hier passiert im KI-Zeitalter.
Ja, ist halt so. Aber gut, okay, arbeitslos werden wir ja noch mal sehen. Sicherlich werden sich die, so wie du es gesagt hast, die Berufsfelder da anders entwickeln. Und ich bin ja da überhaupt kein Skeptiker, sondern ich bin ja totaler Optimist. Und auch die Historie hat es gezeigt, dass keine Technologie zu den Horden von Arbeitslosen geführt hat, sondern am Ende haben wir unsere Arbeit verlagert. Und ist ja auch so, ne? Wir sind auch begeistert von KI-Tools, die uns echt viel Zeit sparen. Arbeitest du deswegen weniger? Nein, deine Produktivität erhöht sich einfach an der Stelle. Produktivitätserhöhung hat am Ende mehr Wohlstand zum Folge. Das heißt, neue Technologien verhelfen uns zu mehr Wohlstand, aber nie zu mehr Freizeit. Das hat noch nie funktioniert.
Ja, das stimmt. Das kriegt man jetzt schon mit.
Ronny, haben wir noch was wir mit KI gemacht haben?
Wenn wir schon bei dem Thema sind, wir haben uns natürlich jetzt ein bisschen so mit diesem Automatisierungsprozess mit Nähten, also wir nutzen sehr, sehr, sehr gerne Nähten oder N8N wird das auch manchmal ausgesprochen, und haben jetzt endlich ein Tool fertig gebaut oder einen Automatisierungsprozess fertig gebaut, mit dem wir Produkttexte automatisiert erstellen können mit verschiedenen Abfragen. Das Interessante war wirklich dabei, diese Lernkurve, also wir haben richtig viel ausprobiert und wir haben auch festgestellt, dass man an bestimmten Punkten wirklich scheitert. Also das bedeutet gerade bei Produkttexten, das ist ja jetzt nicht so wie, ich schreibe jetzt mal einen Blogbeitrag oder schreibe jetzt mal einen Kategorietext, wo so eher so ein allgemeines, wo man so einen generischen Text eben verfassen kann, sondern Produkttexte müssen halt sehr, sehr genau sein, weil da ansonsten droht halt mal eine Abmahnung, wenn da irgendwas eben Fehlerhaftes drin ist oder was viel, viel schlimmer ist. Es wird irgendwas versprochen durch das Produkt, dann erfolgt der Verkauf des Produktes und auf einmal stellen die Kunden alle fest, naja, Moment mal, aber das, was da drin stand, was da versprochen wurde, das kann das Ding gar nicht und schicken das ganze Zeug zurück und man kriegt vielleicht noch eine Negativbewertung rein. Ist viel, viel schlimmer, als wenn man da noch eine Abmahnung eben bekommt, weil irgendwas Fehlerhaftes drin steht. Und ich kann nur sagen, wir haben es bisher nicht hinbekommen. Also wir haben den Prozess so, dass der Produkttext ordentlich erstellt wird und alles. Das ist fein mit Health-Claim-Prüfung und was alles drin ist. Auch dort viel mit Skripten gearbeitet, Code geschrieben dazu. Aber wir haben es nicht hinbekommen, dass es vollautomatisiert passiert, ohne dass ein Mensch nochmal drüber schauen muss. Wir haben gesehen, man braucht immer die menschliche Prüfung. Auch eine wichtige, interessante Erkenntnis. Wir haben alles probiert. Also wir sind mit Scrapern, Crawlern rein, haben das Internet durchforstet nach Informationen und so weiter. Riesenproblem. Na?
Ja, also ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung. Ich sage immer am Ende, ne, Shit in, shit out. Ist das Ergebnis nicht gut genug? War dein Prompt nicht gut genug?
Die Prompts sind gut gewesen.
Es war auch kein
ich will damit was sagen. Also wirklich so, das ist genau das, was du sagst. Aber du kannst halt nicht spezifizieren. Also wir haben es nicht geschafft, dass wirklich eben gesagt wird, pass mal auf, das Produkt ist das Produkt. Und ich brauche nur die Informationen zu diesem Produkt, wenn du nie irgendwo eine eindeutige Kennung hattest, wo du sagen konntest, okay, das kannst du darauf runterbrechen. Also ich mache mal jetzt das Beispiel. Ein ganz, ganz einfaches Praxisbeispiel ist jetzt zum Beispiel, du verkaufst jetzt irgendwie eine spezielle, also eine Büroklammer. Und du hast aber dafür keinen Hersteller, du hast keine ASIN, wo du jetzt über Amazon scrapen könntest oder eben eine EAN, wo du was suchen könntest, sondern du hast nur diese Büroklammer. So. Und jetzt versucht da mal passende Infos dazu zu bekommen.
Okay, weil das stimmt, das bei den Produkten, das ist tatsächlich, weil, also ich habe eine andere Erfahrung gemacht, aber das ist tatsächlich ein bisschen anders gelagert an der Stelle.
Ja, also die Produktinfos ist halt, wenn du die nicht genau hast oder das nicht eben spezifizieren kannst, selbst Bild, wir haben ja selbst Bilderkennung darüber laufen.
Aber gut, da würde ich trotz allem würde ich zumindest das vielleicht von meiner Wertung würde ich das anders sehen. Oder am Ende hast du es ja noch gar nicht gewertet, aber dann ist es für mich immer noch nicht, dass die AI hier das Problem ist, die KI, sondern dass das Problem einfach, wir haben unzureichend Trainingsdaten. Und das ist dann halt einfach so, ne? Also wenn ich ungenaue, unpräzise oder zu wenig Trainingsdaten habe, dann kriege ich halt kein gutes Ergebnis. Ich glaube aber, dass, vorausgesetzt, man kann sich die besorgen, dass wenn ich mir ausreichend KIs trainiere, dass ich dann Ergebnisse erzeugen kann, die sind copy-pastebar. Bin ich fest von überzeugt. Also vielleicht, was mich mit KI beschäftigt, weil das passt nämlich da an der Stelle, glaube ich, ganz gut. Du weißt es ja, Ronny, hier habe ich es noch nie so erzählt, aber das ist auch jetzt nicht das Thema für unseren Podcast, aber wir sind ja momentan dabei, so ein KI-Tool zu entwickeln, wo wir, sag ich mal, das komplette Thema Prozessautomatisierung, Workflow-Automatisierung im Online-Marketing, in der Content-Erstellung im Prinzip abbilden wollen. Und genau da habe ich ja auch dieses Thema. Wir sind allerdings in diesem Blogartikelbereich. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, Blogartikel hat es ja auch gesagt, ne, da ist das nicht so, ist das nicht, muss man es nicht ganz so trennscharf irgendwie nehmen, aber wir entwickeln auch inzwischen für Kunden medizinische Texte, wo man sagt, okay, die müssen auch auf dem Punkt sein, wenn da irgendwie was schiefläuft bei dem medizinischen Text, dann hast du auch ganz schnell, und da ist Abmahnung auch das Kleinste, was dir irgendwie passieren kann, ne? Hast du Gesundheitsversprechen etc., wo du sagst, bitte KI, mach das irgendwie nicht. Aber da haben wir tatsächlich mit viel Training und auch Nachtraining, dann Feintraining, haben wir das dann auch hinbekommen, dass im Prinzip die Texte dann passen, dass sie dann copy-pastebar sind. Und deswegen sagte ich so ein bisschen provokant, ich glaube am Ende shit in, shit out, aber wenn dein Prompt gut genug ist, dann kriegst du auch gute Ergebnisse hin. Weil ich glaube, das, was du gesagt hast, ist tatsächlich am Ende nicht ein Problem, dass die KI diesen Text nicht schreiben könnte, sondern dass die KI einfach zu wenig Informationen hat, um einen Text zu dieser Büroklammer zu schreiben. Ne? Hast ja selber gesagt, hab keine ASIN etc., wo ich ja im Prinzip Informationen irgendwie herbekomme. Genau. Aber bei mir ist es ja dann tatsächlich so, dass wir die KI ja sehr stark mit Unternehmensdaten, Produktdaten, Dienstleistungsdaten, Wettbewerbs, Zielgruppendaten füttern. Die liegen natürlich vor und deswegen kriegen wir auch relativ gute Texte dann da raus.
Ja. Also das ist genau das eben, die KI schafft es heutzutage nicht, anhand von Bildern, also von diesen, ich sag mal, allgemein zugänglichen Informationen, die Informationen da rauszuholen, die relevant sind für das Produkt. Ja. Und deswegen ist immer dort, muss man nochmal drüber gucken. Also ich würde auch heutzutage immer empfehlen, Vier-Augen-Prinzip, selbst wenn die ersten zwei Augen wirklich die KI sind, ich würde immer Menschen drüber schauen lassen.
Ja, das am, ist Ende, so. Am Ende ja. Ist auch der Content, der bei uns generiert wird, der geht immer erst in einem Draft-Modus. Das, also auch wenn ich sage, aber wir sind tatsächlich auf dem Level, also bei einem Kunden ist es tatsächlich so, dass der Kunde, der ändert gar nichts mehr dran. Und schon seit einem halben, dreiviertel Jahr kriegen die regelmäßig Texte aus dieser KI und da wird überhaupt nichts korrigiert. Das läuft einfach komplett durch an der Stelle. Vielleicht ist der Kunde anspruchslos, das könnte die eine Variante sein. Vielleicht sind die Texte aber doch auch ganz gut.
Ja.
Na gut, ihr Lieben. Machen wir Schluss für heute, oder? Ist auch schon spät jetzt, ist auch schon ein langer Tag. Für mich reicht es dann auch. Ich bin auch durch für heute, meine letzte Tat. Und das war sehr schön, so in den Feierabend zu gehen, mit Ronny zu podcasten zum Thema KI. Wenn es euch gefallen hat und ihr genauso viel Spaß hattet wie wir an dem Thema, hinterlasst uns gerne Kommentare auf, egal wo ihr momentan seid, auf welcher Plattform ihr auch immer seid. Ihr könnt uns auch gerne Feedback schicken. Schaut mal in die Shownotes rein. Da ist sowohl die Kontaktdaten von Ronny drin, als auch meine Kontaktdaten. Schickt uns gerne Feedback. oder auch Themenwünsche, wenn ihr sagt, das wäre mal ein Thema irgendwie, was man sich vielleicht anhören sollte, oder das wäre mal ein Tool, was man vielleicht auch mal besprechen könnte, oder wenn ihr eine Meinung habt zu einem bestimmten Tool und sagt, total blöd, stimmt gar nicht, was ihr zwei da erzählt habt, gerne Feedback, wir freuen uns über jegliche Form. Ronny, so machen wir es, ne?
Dem schließe ich mich an. Definitiv. No.
Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal. In 14 Tagen hören wir uns wieder. Viel Erfolg, viel Spaß bei euren Projekten mit KI.